Der Podcast.
Guten Tag zusammen. Hallo, heute am Sommeranfang, am 1. Juni, zur Folge 32 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern.
So,
und wer da schon gleich sich so schön zu Wort gemeldet hat, ist natürlich mein Kollege und Freund Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
Und ich begrüße am anderen Ende dieser kleinen sympathischen Videokonferenz in Berlin Tilman Lucke.
Hallo.
Hallo.
So, wir haben... So,
apropos Sommeranfang, ist bei euch in Berlin auch so schön warm?
Ja, bis jetzt ist ganz gut, ja.
Wir haben ja 12 Grad.
Ach, nee, dann kommt es noch rüber zu euch. Oder es kommt zu uns rüber, weiß ich nicht. Also,
egal, gut. Es ist warm auf jeden
Sommer
Fall.
Sommer ist natürlich ein schönes Stichwort, weil
ja.
Ihr ja jeden Sommer seit inzwischen 13 Jahren etwas tut.
Ja, wir haben im Sommertheater, deswegen, ich habe jetzt auch eigentlich überhaupt keine Zeit, lieber Tilman, weil ich habe gleich Pressekonferenz im Technikmuseum, weil nächste Woche, wir werden trotzdem einen Podcast aufnehmen,
ja.
Nächste Woche am 8. Juni haben wir Premiere mit unserem neuen Sommertheater-Open-Air-Spektakel-Kabarett-Theaterstück, die Brandweinsaga.
Ach, schön.
Ja, wozu du übrigens und nebst Anhang herzlich eingeladen bist, wann auch immer, sag einfach Bescheid.
Gerne.
Wenn du
ja.
zur Premiere kommen willst, auch gerne. Ich weise darauf hin, dass, weil der Tilman ja gerne wieder zurückfährt, weil ihn keiner bei sich übernachten lassen will, wir fangen dieses Jahr schon 20 Uhr an. Damit wir alle nicht immer erst im
Haus sind.
War das
sonst immer später?
21 Uhr.
Ja.
Ja.
Gut. Ja, dann hoffe ich auf volles Haus. Zur Premiere kann ich nicht kommen, das sage ich gleich, weil ich habe nämlich selbst was, und zwar das Zungenspitzer on Tour. Wenn uns also irgendeiner aus Tübingen oder der Umgebung, also genauer gesagt Burladingen...
Moment mal, du fährst nach Palmer City?
Nee, also Burladingen, das ist...
Ach so, also nach Tübingen selber brauchen wir ja zwischen Passierschein, ne?
Ja, aber... ja, gut. Ich kann ja mal gucken, wie es ihm da geht.
Genau.
Nee, er macht jetzt Pause gerade. Naja, also...
Moment. Aber Bürgermeister ist er noch, oder?
Ja, ja. Aber nicht mehr so aktiv.
Auch so.
Ist jetzt quasi... Er macht jetzt den Scholz, sozusagen.
Ah. Vielleicht muss er eine neue Partei gründen. Man weiß es nicht.
Ja.
Nee, wobei, mit seinen Äußerungen fällt mir gerade ein, wäre er auch gut in der neuen Wagenknecht-Partei aufgehoben, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Wieso? Da auch immer schöne populistische Äußerungen sagen, das muss man doch so sehen.
Ja, es ist ja ein Unterschied, ob man jetzt sozusagen, mittepopulistisch oder pragmatisch populistisch ist wie er, und vor allem, ob man was hinkriegt. Er ist ja eben seit 15 Jahren, seit 16, 17 Jahren
Ja, Moment mal, jetzt verwechselst du hier aber, jetzt verwechselst du hier wirklich pragmatisch realistisches Handeln mit politischem Denken. Das darf dir ja bitte nicht passieren.
Ja, also okay, jedenfalls, also, oder ob man nur Gift und Galle sprüht und Verachtung und so weiter die Frustrierten einsammelt, während der Palmer ja wirklich sagt, guckt mal her, was ich hier gemacht habe in meiner Stadt, und da könnt ihr mich jetzt wieder wählen oder nicht. Also das ist schon ein großer Unterschied, den würde ich auf gar keinen, also auf den lasse ich nichts kommen, das habe ich ja schon mehrmals hier gesagt.
Ja, aber das Krasse ist ja, entschuldige bitte, das ist eigentlich überhaupt nicht Thema heute, aber Pragmatismus, gerade in der Kommunalpolitik, wir haben das ja in Magdeburg auch so ähnlich gehabt, nicht ganz so schlimm, aber unser bisheriger Oberbürgermeister, immerhin 21 Jahre, Dr. Lutz Trümper, ist ja jetzt aus Altersgründen quasi in den Ruhestand gegangen. Und der war ja ähnlich pragmatisch drauf in Corona, gerade in der Flüchtlingskrise zum Beispiel, wo er sagt, Leute, wir können einfach keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, wir sind voll. Und da hat die SPD-Mitglied übrigens wieder, da hat die damalige Spitzenkandidatin im Landtagswahlkampf 2016, ja, Katrin Bruder hat dann gesagt, ja, ist okay, Lutz, aber sag das bitte nicht im Wahlkampf so laut, weil wir sind ja für Flüchtlinge. Und hat Trümper gesagt, ich muss das aber sagen, weil wir haben keinen Platz mehr. Ja, aber sag das nicht im Wahlkampf. Und dann ist Trümper wirklich aus der SPD ausgetreten.
Dann hat die SPD zu sagen und dann wieder eingetreten.
Moment, dann hat die SPD die Wahl, wir erwarten in Sachsen-Anhalt, mit Pauken und Trompeten verloren. Katrin Bruder hat mal nach Berlin rauskolportiert, also ist dann im Bundestag gegangen, und dann ist Trümper wieder eingetreten.
Deportiert, meinst du?
Sozusagen.
Ja, aber das ist ja, ich wollte jetzt gerade noch mal zurückkommen auf, was wollte ich?
Dein Zungenspitzer-Festival.
Nee, aber Lutz Trümper war ja auch schon mal bei euch Ehrengast, also nicht nur im Publikum, sondern auch im Programm, wo Tobias einen gewissen Herrn Trümper gespielt hatte.
Ja, genau. Du, Trümper war sogar schon per Video in einem Sommertheater zugeschaltet.
Ja.
Das war 2016 im Sommertheater Magdeburg ist Dallas, wo wir Öl gefunden haben, was sich nachher als altstalinistisch verbuddeltes Altöl im Magdeburger Tunnel rausgestellt hat. Und da haben wir ein Video bekommen, wo er sagt, ja, wir haben jetzt hier nicht nur Öl in Magdeburg gefunden, hinterm Stadion ist auch noch Gold und so. Also der hatte sogar Humor. Das war lustig. Er war sogar live mit im Sommertheater in jeder Vorstellung, zumindest per Video.
Also nicht live.
Naja, hat sich also nicht jeden er war Abend.
Okay.
Genau.
Ja, aber wie gesagt, ich wollte, habe vom 7. bis 11. Das Zungenspitzer on Tour, 5 Abende im Theater Lindenhof. Und falls uns da jetzt einer zuhört aus diesem Einzugsgebiet, schreibt eine Mail an podcast@zungenspitzer.de. Kleine Nebenbemerkung, diesen gibt es ja auch, aber ja. Podcast
Zungenspitzer. Lächerlich, Viertelstunde, das ist doch kein Podcast.
Genau, einmal Mund aufmachen und schon aus, ja.
So.
Genau, aber also nicht nur anhören, sondern auch E-Mail schreiben mit eurem Namen, dann gibt es nämlich 2 Freikarten, beziehungsweise da werden 2 Freikarten verlost, also jetzt gibt es nicht endlos, sondern die werden verlost für den Sonntag, den 11.
Also wen hast du denn zu Gast?
Genau, zu Gast sind jeweils 2 Kabarettisten an jedem Tag. Plus ich als Moderator, also insgesamt 10. Jetzt gucke ich mal, ob ich die noch zusammenkriege. Benjamin Eisenberg, Christian Hirdes am ersten Tag, dann am zweiten Tilman Birr und Kati Wolf, am dritten Dagmar Schönleber und Ingo Börchers, am vierten Joachim Zawischer und Sebastian Huber und am fünften Abend Severin Gröbner und Mascha Potemba. Also,
okay, gute dann Mischung. Dann hast du falsch gegendert, weil du Kabarettisten gesagt hast. Das sind KabarettistInnen oder Kabarettistinnen und Kabarettisten oder Kabarettierende.
So. Oder Geloyasten, wie man in einem Altgriechischen.
So. Mal dann bitte Grüße, bitte Grüße an Benjamin zum Beispiel, an Kati, an jetzt habe ich, ja, also alle, die mich kennen, bitte Grüße.
Ja, also an keinen, nein, also
genau.
Gut, das soweit zu dieser Ankündigung, aber wie gesagt, wir nehmen nächste Woche ganz regulär auf, das sind wir uns oder euch natürlich schuldig. So,
genau.
Und jetzt gibt es eine Rubrik, die eigentlich immer kommt, und zwar die Korrektur, und du darfst jetzt ein Trompetengeräusch machen.
Weil mein Klavier ist schon im Technikmuseum. Darf ich kurz anfangen?
Ja.
Weil ich habe auch was zu korrigieren. Und zwar habe ich ja letztes Mal über Volljährigkeit und Erwachsenheit gestritten und so weiter und so fort. Dann habe ich mich nochmal informiert. Also, volljährig und erwachsen ist eigentlich das Gleiche, außer im juristischen Sinne. Im juristischen Sinne ist man zwischen 18 und 21 zwar volljährig, aber noch nicht erwachsen. Und das ist insofern relevant, als dass man tatsächlich dann noch unter das Jugendstrafrecht fallen könnte, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Wenn man zum Beispiel, was weiß ich, noch Abiturient ist oder so, also wenn eindeutig eine Adoleszenz im Lebenslauf noch vorliegt, kann man bis 21 noch unter dem Jugendstrafrecht verurteilt werden. Ab 21 wird man auf jeden Fall unter dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt.
Oder weil man sich, wenn man sich besonders jugendlich anstellt. Also
genau.
Das heißt, so was weiß ich, also Vandalismus oder so, da kann man immer, das wird dann mit Nachsicht behandelt, aber wenn man jetzt mit 18 Steuern hinterzieht, dann ist man sozusagen schon heranwachsend, weil man diese Steuern ja irgendwie auch erwirtschaftet. Das heißt, das ist letztlich eine Belohnung für Unvernunft.
Genau.
Ja. Also, ich hab sogar mal gehört von einem befreundeten Juristen, der hat, also haben wir auch darüber geredet, er kennt einen Fall, wo eine Frau, die zwischen 18 und 20 war, verurteilt wurde nach Erwachsenenstrafrecht, die hatte nämlich ein Kind und da wurde dann gesagt, ja, wenn die ein Kind hat, dann ist sie natürlich erwachsen. Mhm. Also das ist, letztlich kann man wirklich, muss man das nicht so toll finden, diese Regelung, weil dadurch eben wirklich das ist ein Anreiz, um eine Tat auch in entsprechender Weise möglichst kindisch zu machen.
Ja, weiß ich nicht. Sie halten das immer für schwierig, weil du überlegst ja nicht, wenn du was machen willst, also unter Jugendstrafrecht verurteilt werde, mache ich es, unter Erwachsenenstrafrecht mache ich es nicht.
Nee, das nicht, man will ja gar nicht erwischt werden, aber tatsächlich das Nicht-Nachdenken wird halt belohnt. Wenn man nachweisen kann, man hätte über die Tat oder man hätte irgendwie man hätte Flausen im Kopf. Und die Tat ist ja genauso schlimm, wie wenn man keine Flausen im Kopf hätte. Und naja, also ich finde es scheiße, muss ich sagen. Und das ist letztlich, weil dieses, es geht ja weiter. Also man merkt es ja aller Orten. Also auch diese Klimakleber oder alle, die sind ja erwachsene Kinder. Diese 30-jährigen Kinder oder 35-jährigen Kinder, die nicht auf die Wirklichkeit losgelassen werden möchten, die auch also gleich beleidigt sind oder angegriffen oder gekränkt oder diskriminiert. Wenn irgendwas ist, dann ist immer sofort gleich Alarmstufe rot. Und das ist natürlich dann, also eigentlich müsste man sozusagen, wer sich jugendlich fühlt, der muss unter das Jugendstrafrecht fallen. So müsste eigentlich die konsequente Fortführung dieser Regel sein.
Ja, weiß ich nicht. Also ich halte das alles für ein bisschen schwierig. Ich finde das Argument mit dem Kind gar nicht so schlecht, weil das erste Mal in meinem Leben habe ich mich wirklich erwachsen gefühlt, als mein Kind dann auch einmal auf der Welt war. Also das hat schon ein bisschen was für sich. Aber diese ganze Argumentation, wobei, das ist jetzt hier kein Jura-Podcast und es ist nicht so, dass wir nicht noch genug Themen haben. Ich wollte nur die Korrektur nachschieben.
Genug Korrekturen.
Du hast noch welche.
Mehr als du, genau.
Ja, ist richtig.
Also Franz Müntefering, von dem stammt der berühmte Satz, Opposition ist Mist, lass das die anderen machen. Der ist nicht 2002 gefallen, da ist nämlich der Satz gefallen, nach der Sachsen-Anhalt-Wahl damals auch schon verloren, hieß es, der Helm wird fester geschnallt. Also der war ja immer der Typ für die markigen Zitate, sondern er sagte das 2004 auf dem Parteitag, wo er Schröders Nachfolger als Vorsitzender wurde.
Schön. Müntefering sagte ja auch mal, es gibt einen alten Spruch in der Sozialdemokratie, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Schön.
Genau, erstmal aus der Bibel und dann Bebel und so weiter.
Genau, alles. Das ist ja fast das Gleiche.
Gut, dann hatte ich gesagt, es wurden 7 Wohnungen durchsucht und letzte Generation, das waren 15 Wohnungen, allerdings in 7 Bundesländern. Umgekehrt wäre es ein bisschen schwierig, es sei denn, man wohnt auf der Grenze, aber es tatsächlich, ja.
7 Wohnungen in 15 Bundesländern.
Ja.
Geht alles.
Oder in 30 möchte. Bundesländern, geht ja auch, wenn man Mallorca und die österreichischen Bundesländer noch dazu zählt.
Herzlich willkommen im Geschichtsklitterer-Podcast.
So, dann hatte ich noch gesagt, in welchen Ländern das Wahlrecht ab 16 gilt. Da hatte ich mich getäuscht, im Saarland gilt es nicht. Da gab es im April eine Abstimmung im Landtag, da gab es noch nicht die Zweidrittelmehrheit. Die SPD wollte das, die regiert dort, aber hat ja nicht die Zweidrittelmehrheit. Also deswegen gibt es da das Wahlrecht ab 18, also ich zähle das nochmal erschöpfend auf, die Bundesländer
ich möchte ganz kurz noch die Korrektur korrigieren.
Ja?
Im Saarland schon, aber nur für 16-jährige Schafe.
Ja, genau. Ja, die sind ja dann auch heranwachsender als die Menschen. Ja,
genau.
Und in der Reihenfolge ihres Erscheinens 2009 Bremen und ab da dann Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern. Und weitere Länder folgen wahrscheinlich, aber noch ist es nicht abzusehen. So, und dann hatte ich damals nicht gewusst, was die Klimaaktivisten in Bayern da angestellt hatten mit der Pipeline. Es handelt sich um eine Ölpipeline zwischen Triest und Ingolstadt. Also quasi, die wurde dann tatsächlich für ein paar Stunden nicht von den Aktivisten, sondern dann aus Sicherheitsgründen abgestellt. So, das waren also alle Korrekturen, die wir bis jetzt wissen. Und wenn ihr noch weitere habt, könnt ihr uns jederzeit schreiben. Aber jetzt beginnt die Folge offiziell.
So, nach 12 Minuten, 14 Minuten. So, reden wir über das brennendste Thema. Reden wir über die Türkei, weil das ist ja nun wirklich, es ist zwar alles ziemlich erwartet eingetreten, aber...
Ja, also das Wahlergebnis ist ja im Grunde ein guter Durchschnitt von den letzten Jahrzehnten. Also Erdogan hat ja seit 2014 eben 3 Direktwahlen, sagen wir mal, gewonnen und auch ein Referendum und alle mit ungefähr 51 oder 52%. Und jetzt hat er 52,2. Also das ist wirklich, er macht so Dienst nach Vorschrift. Er hat ein bisschen in der Diktatorenschule gepennt. Sein Banknachbar Putin kriegt das besser hin.
Wobei ich aber dazu sagen muss, ich fand das Ergebnis vom Herausforderer, ich merke mir den Namen einfach nicht.
Ich sage ihn jetzt auch nicht mehr.
Gut, ja, aber ist ja auch vergessenswert. Nein, fand ich aber schon beeindruckend, weil der ja im Prinzip nochmal 5% der Stimmen dazu gewonnen hat. Das heißt, eigentlich ist ja dieser dritte Kandidat, auch dessen Namen habe ich mir nicht gemerkt, hat ja gesagt, wählt Erdogan, aber das haben die ja offensichtlich nicht gemacht. Also die haben ja dann doch offensichtlich den Gegenkandidaten zu Erdogan gewählt.
Nee, also von dessen ungefähr 5% sind ungefähr die Hälfte zu ihm und die Hälfte zum...
Ja, aber halt nicht alle. Also das heißt, Erdogan hat offensichtlich eine stabile Mehrheit, wie du schon sagtest, von ungefähr 51-52%.
Genau, aber da muss man ja immer noch mit einberechnen, dass er oft sehr eifrige Anhänger hat in den Wahlvorständen. Und da
reicht ja mal was runterfällt.
Ja, also insgesamt geht es um 2,3 Millionen Stimmen Vorsprung im ganzen Land, wohlgemerkt. Da muss man sich schon, das ist möglich natürlich, aber es ist nicht zu beweisen und letztlich nützt es ja nichts, sich darüber zu ärgern. Wir hatten ja vor der Wahl gesagt, also man braucht als Gegenkandidat immer 55% statt 50%.
Glaubst du, dass das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat, dass diese Wahl? Nö.
Also Gerüchten zufolge würde Erdogan jetzt sozusagen bei den Schweden, bei dem schwedischen NATO-Beitritt nicht mehr so auf der Bremse stehen. Es ist sogar möglich, dass sogar vor dem NATO-Gipfel das noch ratifiziert wird. Das ist nun sehr schnell, aber anscheinend war das auch Wahlkampfgetöse. Er brauchte das wahrscheinlich.
Also weil er jetzt seine Schäfchen im Trockenen hat, sozusagen.
Ja, und einfach weil er ja dann doch, er kann sich ja nicht endlos von den Verbündeten auch entfernen. Also man muss Verbündeten ja auch immer mal auch was geben, sage ich jetzt mal. Deswegen kann das durchaus sein. Ist natürlich ansonsten, er hat ja mit seiner Koalition eine stabile Parlamentsmehrheit, also da wird jetzt nichts groß sich ändern. 2028 wäre dann die nächste Wahl. Und dann darf er nicht mehr antreten.
Dann darf er
nochmal, ne? Nee, dann darf er nicht mehr antreten. Je nachdem. Also Stand heute darf er es dann nicht mehr.
Wie alt ist er denn?
Aber er ist ja jetzt auch nicht der Gesündeste, hat man im Wahlkampf gemerkt. Er ist jetzt ungefähr 65.
Mhm.
Ja. Und ja, das ist dann wahrscheinlich tatsächlich seine letzte Amtszeit.
Okay, das wird man sehen. Das wird man wirklich sehen.
Mhm. Ja, also jedenfalls Punkt.
Ja, gut, damit ist das Thema auch erledigt. Das ist ein bisschen unspektakulär ausgegangen. Mhm. Glaubst du, er hätte sich im Präsidentenpalast verschanzt, wenn es durch irgendwelche unglücklichen Umstände anders ausgegangen wäre?
Ja, also möglich wäre, dass zumindest in der Wahlnacht da noch, oder dass er zumindest nicht verhindert hätte, dass seine Anhänger da, er hätte es jetzt nicht so gemacht wie Trump wahrscheinlich, dass er da groß anstachelt, aber irgendwelche Gewalttaten hätte er jetzt wahrscheinlich gern gesehen.
Nicht verhindert.
Genau, und es war ja auch so, am ersten Wahlgang war das ja ganz krass, da haben die, ich weiß nicht, ob ich das da schon erzählt habe, ich glaube nicht, die Wahlbeobachter, also jeder, die Wahlbeobachtung ist ja viel, viel üblicher als bei uns. Mhm. Und es war so, dass dass vor allem Erdogans Anhänger in Wahllokalen zugange waren, wo die Opposition einen Sieg erwartete. Und dann kann man als Wahlbeobachter immer sagen, oh, ich glaube das nicht, zählt nochmal. Mhm. Und das haben die gemacht, in manchen Wahllokalen sogar bis zu 11 Mal. Zweck war, dass die Ergebnisse von da viel später eintrudelten als die Pro-Erdogan-Ergebnisse. Mhm. Und da war ja, das ist ja auch tatsächlich ganz streng geregelt, wer wann was veröffentlichen darf. Der Hohe Wahlrat oder wer auch immer, welche Fernsehsender. Und die allerersten Ergebnisse, so gegen 18, 19 Uhr, die sahen ja Erdogan bei 60% damals im ersten Wahlgang. Ja. Und da wurde schon von den Journalisten gesagt, ja, das wird noch nicht stimmen. Aber das ist ja eine Stimmungsmache. Das ist wie bei Trump, wo er in Pennsylvania gesagt hat, stop the count, jetzt ich liege ja vorne, also muss man irgendwie, und dass aber später Briefwahlen dazukommen, wo er dann weniger gut abschneiden würde und so weiter. Und so ähnlich war es halt in der Türkei auch. Jetzt beim zweiten Wahlgang waren die Zahlen ja von Anfang an richtiger, aber tatsächlich hatte Erdogan ja wirklich die besseren Karten. Naja, gut, also lassen wir das mal beiseite. Dann die Wahlen in Griechenland, da gibt es jetzt einen Nachtrag, das Parlament ist jetzt aufgelöst, wie verabredet, also man hat jetzt nicht sich bemüht, eine Regierung zu bilden, und laut Verfassung wird er dann immer, also dreimal gefragt, drei Leute müssen da bei der Präsidentin anklopfen, Tür auf, und das wurde aber alles nur pro forma gemacht, und jetzt laut Verfassung muss dann immer einer von den dreien obersten Richtern, also oberstes Verwaltungsgericht, Strafgericht und Finanzgericht, da darf sich die Präsidentin einen aussuchen, und jetzt hat sie den vom Rechnungshof quasi ernannt zum Übergangsministerpräsidenten. Das heißt, der Typ, der mit zu Tag ist, der ist jetzt nicht mehr Ministerpräsident, hat aber natürlich für die Wahl im Juni dann die besten Karten.
Ich wollte ganz kurz, weil wir jetzt über 50% sind, so, mir fällt gerade was ein, ich habe noch Volksstimme, also unsere Heimatzeitung gelesen, dass in Schwerin tritt jetzt live Erik Holm, wenn dir der Name was sagt, AfD-Spitzenkandidat in MacPom, tritt jetzt zur Oberbürgermeisterwahl in Schwerin an, und die AfD hat da wohl so um die 30% Zustimmung. Und jetzt werden sich halt Chancen ausgerechnet. Das ist ja so ähnlich, weil der tritt gegen den Amtsinhaber von der SPD an.
Mhm.
Und es wird ja vermutlich dann, wenn überhaupt, in eine Stichwahl gehen. Und dann müsste ja sozusagen irgendjemand, der einer anderen Partei anhängig ist, trotzdem für die AfD stimmen. Und das scheint ja immer relativ unwahrscheinlich zu sein. Das heißt, dass es bei Direktwahlergebnissen sozusagen, wenn es um absolute Mehrheiten geht, die AfD zumindest im Moment noch keine. Das hatte ja nicht mal die NSDAP. Das darf man ja bitte nicht vergessen. Die NSDAP lag ja nie über 50% in Deutschland. Ja.
1932 mit großer Kraftanstrengung von allen Parteien, hauptsächlich auch von der SPD, dass man dann den Hindenburg noch unterstützt hat. Genau, letztlich ist so ein zweiter Wahlgang, sieht man auch immer bei französischen Präsidentschaftswahlen, immer so eine Deppenversicherung. Also man darf im ersten Wahlgang wählen, was man will, und im zweiten ist man dann ganz erschreckt und bleibt doch wieder vernünftig.
Naja, das haben wir jetzt zum Beispiel Landräte, da ist das ja, das ist so ein ganz klassisches Beispiel hier bei uns im Salzlandkreis, ist das ja so, du hast, also zumindest bei den bisherigen Landratswahlen, jetzt hat sich ja das Parteiensystem ein bisschen verschoben, aber hier war es immer so, dass du drei Kandidaten hattest, einen von der CDU, einen von der SPD, einen von der Linkspartei, und alle drei lagen immer so zwischen 20% und 30%. Das heißt, es gab immer eine Stichwahl. Und da hat der CDU-Kandidat dann irgendwann mal gesagt, was das mit dieser Stichwahl soll, er läge doch vorne. Er hatte 30%, der von der SPD hatte, weiß ich nicht, 25%, der von der Linkspartei 20%. Was das soll, er läge doch vorne. Und immer hat der CDU-Kandidat logischerweise die Stichwahl verloren. Weil natürlich die von der Linkspartei sich eher ein Bein abhacken würden, als jemanden von der CDU zu unterstützen. Also haben sie entweder gar nicht gewählt oder die von der SPD unterstützt. Und dadurch hatten wir hier immer SPD-Landräte.
Da stelle ich mir dann so einen CDU-Landrat vor, der sagt, das ist alles Unrecht. Und dann kommt so eine Demo und dann sagt er, we will march into the Landratsamt.
So, the Landratsamt in Bernburg. Schön.
Ja, Capital klingt irgendwie dramatischer. Ja, okay, dann haben wir Spanien. Da gab es auch eine Überraschung. Auch da wird neu gewählt. Das wäre jetzt also ein halbes Jahr früher als gedacht.
Naja, gut.
Die Partei, die Sozialistische Partei, eine der wenigen sozialistischen Parteien, die in Europa überhaupt noch regieren, hat die Regionalwahl verloren. Und da wurde jetzt auch gesagt, so, weiß ich immer nicht, das ist halt immer so eine Zockerei. Also der Chef, der Sanchez, der sagt, ja, die sollen jetzt nicht bis Oktober oder November über dieses schlechte Ergebnis diskutieren oder über unsere schlechte Performance, sondern wir wollen es jetzt machen. So ein bisschen wie Schröder 2005.
Ja, ja. Aber Schröder hatte ja auch damit gerechnet, dass er gewinnt.
Ja, zumindest, dass er nicht stärker verliert, also dass er weniger verliert als im folgenden Jahr. Und wahrscheinlich ist das, ich meine, der Sanchez ist ja auch so ein Zocker. Der ist ja über ein Misstrauensvotum rangekommen 2018, dann 2019 das Parlament aufgelöst und dann nochmal aufgelöst, also und jeweils gewonnen. Das, ja, der ist gar nicht so schlecht darin. Also denke ich mir, vielleicht ein ganz guter Move.
Na, wie ist das in Spanien? Ich kenne mich jetzt mit dem spanischen Wahlsystem nicht so genau aus, aber ist das da auch so, dass denn der Sieger, also die stärkste Partei, noch 50 Sitze dazu kriegt, oder ist es ein relativ sauberes parlamentarisches System?
Das werde ich dir nächste Woche erzählen.
Gut, ist ja auch nicht wichtig. Mein Gott, das ist Spanien. Spanien interessieren genau zwei Sachen. Schöne Sonne und ein guter Rioja. Was anderes muss man über Spanien ja nicht wissen.
Ja, genau. Und die beiden treten auch bei der Wahl dann gegeneinander an.
So.
Okay. Okay, dann haben wir Henry Kissinger ist 100. Interessiert dachte, uns das?
Ich dachte, der ist schon tot.
Ja, beides. Also,
oder? Ja, genau. Wie Volker Pispers mal so schön sagte, Henry Kissinger niemals ergriffen, außer von sich selbst. Der ist ja Deutscher, das darf man ja bitte nicht vergessen. Der heißt ja eigentlich Henry Kissinger.
Ja.
Und kommt aus dem Schwäbischen, ne?
Nee, aus dem Fränkischen. Aber nicht aus Kissingen, sondern aus Fürth.
Genau. Und er ist Deutscher und hat die amerikanische Politik ja bestimmt wie kein Zweifel. Ich finde das krass, dass der wirklich noch lebt. 100. Das macht einen ja so ein bisschen betroffen, dass amerikanische Spitzenpolitiker so alt werden können. Gerade im Blick auf die nächste Präsidentschaftswahl.
Stimmt. Wahrscheinlich lädt Joe Biden jetzt Jimmy Carter und Henry Kissinger zu sich nach Hause ein und will von denen und saugt deren Blut aus. Nicht das von Kindern, nicht dieses, was die Verschwörung, sondern eigentlich das von den alten Männern. Das ist doch das
Wertvolle. Ja, das müsste man eigentlich aus. Also von den über 100-Jährigen, genau. Dann wären wir die auch los, dann wäre das Problem mit der Rentenkasse erledigt.
Ja.
Wobei, wenn jeder 100-Jährige Blut spenden müsste, dann will ja keiner mehr über 100. Also es ist schon ein bisschen schwierig.
Ja.
Ja. Sag mal, wie viel, jetzt mal ganz kurz, ich weiß, wir haben überhaupt keine Zeit, aber wie viele Ex-Präsidenten leben eigentlich noch? Also Carter Sasse lebt noch, ne?
Ja.
Das ist der Älteste, ne?
Aber also fast das ist nicht mehr, also der wird wahrscheinlich auch, also der hat, glaube ich, jetzt, der betet noch jede Woche, der hält ja immer so Laiengottesdienste bei sich zu Hause, das ist richtig so ein Touristendings. Und Und natürlich.
Weil Reagan ist tot.
Reagan ist tot. Bush Senior ist tot. Die anderen leben. Also Clinton, Bush Junior und Obama und Trump. Also insgesamt 5 Ex-Präsidenten leben.
Genau. Da sind wir in Deutschland ja ein bisschen schlecht. Obwohl, wir hätten ja ziemlich, also wenn wir jetzt vom Präsidenten rechnen, wir hatten ja ziemlich viele Präsidenten mal eine kurze Zeit. Wir hatten ja in einem Jahr irgendwie 3 Präsidenten, also ähnlich. Aber ziemlich viele Präsidenten in kurzer Zeit. Und da, also, ich glaube, Herzog ist auch gestorben, oder?
Ja.
Herzog ist auch tot.
Mhm. Also alle. Jetzt leben eigentlich nur alle nach Rau, also Köhler, Wulff und Gauck bei uns. Also wir haben also 3 Lebende.
Ja. Und bei Bundeskanzlern sieht es ja noch ekliger aus. Da lebt ja im Prinzip nur noch die Merkel, ne?
Der andere ist irgendwie schon hirntot.
Genau.
Ja. Gut, wir eilen weiter.
Wieso gab es noch einen nach Kohl?
Ja, über den man nicht mehr sprechen darf.
Ich weiß jetzt gerade nicht, wen du meinst, aber vielleicht habe ich da auch irgendwas verpasst.
Ja, apropos Bundeskanzler, was hältst du davon, dass Olaf Scholz umarmt wurde?
Also ich finde das wirklich, wirklich erschreckend.
Also es würde ja auch nach dem Täter gefahndet ausgeschlossen werden können, Robert Habeck, Gerhard Schröder und Britta Ernst.
So, das Problem ist also jetzt mal bei aller Liebe, ja, wie kann man denn Olaf Scholz umarmen wollen? Aber der Typ war wohl auch geistig verwirrt, ne?
Seltsam, dass der Vorfall in Frankfurt war und nicht in Berlin.
Wieso?
Na, weil das, also da wäre das halt, da müsstest du nicht dazu sagen, dass der geistig verwirrt war, sondern dass es einfach ein Berliner war.
Genau.
Naja, aber ja,
keine Ahnung.
Jedenfalls, Scholz fand es weniger schlimm als die Sicherheitskräfte, für die war das natürlich ein Desaster. Naja,
man muss ja immer dazu sagen, klar müssen Politiker gerade, also bei uns in Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist es so, Personenschutz kriegen der Ministerpräsident und der Innenminister, die kriegen Personenschutz, die anderen Minister nicht. Und ich weiß nicht, wie es auf Bundesebene ist, ob alle Minister da, Ministerinnen und Minister, ob die da alle Personenschutz kriegen oder auch nur so herausgestellt. Aber es ist schon okay, dass der Bundeskanzler und die Bundeskanzlerin Personenschutz kriegt, weil das ja schon exponierte Positionen sind. Und die irgendeinen Politiker erschießen würden, unterscheiden ja nicht, dass der oder diejenige nicht wirklich Macht hat. Also wenn du mit einer Politik unzufrieden bist, bringt das ja nichts, die Bundeskanzlerin oder die Bundeskanzler zu erschießen.
Genau. Man kann ihn ja auch totknuddeln. Also wenn der jetzt starke Hände, Oberarme gehabt hätte, wäre das ja auch nicht so toll gewesen.
Ja.
Aber das wäre natürlich fürs Geschichtsbuch sehr spannend geworden.
Naja, man hat das ja in der Heute-Show ab und zu mal, wenn da zumindest führende Ministerinnen und Minister oder auch mal der Bundeskanzler so von Fabian Köster oder von Lutz van der Horst oder so versucht werden, direkt, die werden ja immer sofort vom Personenschutz weg!
Ja. Ja. Gut. Dann hätten wir Bayern München haben wir ja auch noch quasi.
Oh Gott, aber das Krasse ist, wer unsere letzte Podcast-Folge gehört hat von H2, sagte Heiko dann, die Bayern sind Meister. Ich sagte, das war da gestern schon. Nee, die Frauen auch. Ja, krass. Also, das war so, Bayern München wird deutscher Meister, letzte Minute und entlässt den gesamten Sportvorstand.
Hat man quasi so Anfang des Jahres doch unseren Tipp richtig gesetzt.
Na, immerhin einer.
Ja.
Also du bist also bei mir.
Ja, also absurd und es ist einfach auch langweilig. Aber bei denen zu Hause geht es ja hoch her. Da werden alle gefeuert oder nicht mal eingeladen.
Na, Oli Kahn soll wohl in Oli Kahn-typischer Manier reagiert haben. Er soll wohl das halbe Büro zerlegt haben, als sie ihn rausgeschmissen haben. Angeblich.
Es wäre witzig, wenn er heimlich so irgendwie sich doch reingeschlichen hätte ins Stadion und dann heimlich am Tor gesägt während
genau.
des Spiels.
So.
Oder dem Typen, dem Torwart, dann wieder so, wer ist denn das eigentlich? Neuer oder wer?
Neuer, es müsste noch Neuer sein.
so ein Zettel in die Hand gedrückt.
Genau. Stirb, du Schwein. Lustig fand ich, das hat Welke erzählt im Podcast Die fabelhaften Boomer Boys mit Kalkofe und Welke, dass er war mal mit Oliver Kahn zusammen in irgendeiner Sendung bei Kai Pflaume, Klein gegen Groß. Weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo in einer Fernsehzeitung oder irgendwo gesehen hast. Ich weiß ja, dass du kein lineares Fernsehen guckst. Aber, und da tritt man immer gegen Kinder an. Mhm. Und jeder Prominent, also tritt immer irgendwelche Prominente gegen Kinder an in irgendwas. Und Kahn musste gegen einen 11-Jährigen im Golf antreten. So, und jeder Prominente versucht natürlich irgendwie immer das Kind gewinnen zu lassen. Aber nicht Oliver Kahn. Baff, baff, baff hat er den da weggehauen und guckte Welke dann bloß so an und sagte, soll der halt nicht antreten. Das ist Oliver Kahn.
Ja, aber also da wäre ich auch, also das finde ich ja tatsächlich, das, also man kann ja über solche Sendungen denken, was man will, aber es ist halt fake, so wie früher bei Wetten, dass, da hatten sie ja mal, später waren ja so Special Kinderwetten immer out of Konkurrenz.
Genau.
Und als sie noch Teil des Wettkönigs waren, ja, hat immer seltsamerweise das Kind gewonnen.
Also wobei, nein, nein, ich glaube tatsächlich, dass das stimmt, weil dieser Niedlichkeitsfaktor, du darfst ihn nicht unterschätzen.
Ja, eben, aber das sage ich ja. Also dieses Voting war für den Arsch von vornherein.
Achso, weil anderen, alle für das Kind angerufen
genau,
haben.
Alle anderen,
und deswegen haben sie ja die Kinderwette sozusagen dann rausgenommen aus der Wertung.
Das ja, und also das muss man, kann man ja vorher wissen. Und letztlich muss man halt dann sagen, okay, es gibt ja Sachen, die Kinder wirklich besser können. Memories spielen oder so. Gruß.
Ja, ich gehe nicht ran.
Die Pressekonferenz steigt gleich.
Ja, ja.
Gut, aber wir sind auch fast fertig. Aber wie gesagt, was wollte ich sagen? Also Memory zum Beispiel könnte man mit Kindern spielen und verlieren. Aber Golf vielleicht nicht. Oder vielleicht hätte Kahn auch Fußball gespielt gegen so ein Kind. Und das Kind dann irgendwie auch 18-0 verloren hätte.
Hätte er wahrscheinlich das Kind einfach durch das Studio gefaustet.
Genau.
So. Du hast noch eine lustige Anekdote zum Schluss.
Ja, eine lustige Anekdote. Wir haben jetzt eine Rezession. Nein, das ist nicht die lustige. Mhm. Aber das ist ja auch immer interessant. Rezession ist ja immer dann, wenn zwei aufeinanderfolgende Quartale vom Statistischen Bundesamt als Minus, also Minuswachstum gegenüber dem Vorquartal. Und das haben wir jetzt wohl. Also ist nicht so toll.
Ja, aber
wünsche uns weiter. Also es schlägt sich ja dann auch immer nieder auf unsere Zahlen, auf unsere, also wie sagt man da, auf unsere Zuschauerzahlen.
Naja, es geht eigentlich, muss ich wirklich sagen, weil von Rezessionen sind ja Rezessionen sind ja selten so öffentlicher Dienst betroffen, und der Lehrer an sich besteht ja immer noch zum Hauptteil des Kabarettpublikums.
Ja,
also,
gut, und es gab ja jetzt auch im öffentlichen Dienst gute Abschlüsse oder stehen zumindest bevor, sodass diese
Bahn
Leute,
auch.
Genau, diese Leute müssen sich nicht, also denen wird die Inflation mehr als ausgeglichen, aber trotzdem, ja, also ist zu hoffen, dass das interessanterweise war ja während Corona, nur die ersten beiden Quartale während Corona waren ja eine Rezession, alle anderen, also waren immer nur, also wenn es ein Quartal zurückgeht und im nächsten wieder positiv wird, dann ist es ja keine offizielle Rezession. Also jetzt quasi, und auch nicht zu Beginn des Russlandkriegs gab es auch keine. Also das ist interessant, dass das jetzt so nachgelagert nach diesen zwei Großkrisen kommt.
Na, ich habe neulich mit meinem Bankberater gesprochen und der sagte halt, dass die Auftragsbücher der Handwerker zum Beispiel sind alle noch voll.
Ja.
Aber das zieht noch so nach. Und jetzt so langsam leeren die sich, die Bücher.
Ja. Meinst du, die leeren sich? Das ist doch Quatsch. Die bleiben voll. Also man hat ja weiter Bedarf an Handwerkern.
Nee, aber es geht wohl, weil dieser große Bauboom jetzt erstmal vorbei ist, weil die Kreditzinsen so hoch sind und wir ja wirklich auch bei den Immobilienpreisen jetzt wirklich einen Peak erreicht haben. Das muss man einfach sagen. Also im Moment gehen allerorts, gerade hier im ländlichen Raum, die Immobilienpreise wieder nicht stark zurück, aber sie gehen zurück. Und dadurch, dass die Zinsen jetzt auch noch so hoch sind, wird viel, viel weniger gebaut. Und eine Haupteinnahmequelle, gerade für Elektriker, Zimmermänner und so weiter, ist natürlich immer das Baugewerbe gewesen. Ja. Es geht jetzt nicht darum, hier mal eine Steckdose zu verlegen, sondern wirklich zu bauen. Und das geht. Also die Auftragsbücher sind noch da bis Mitte des Jahres. Okay. Und jetzt wird es halt spannend, was passiert jetzt im Laufe des weiteren Jahres.
Och, wenn wir jetzt eine Rezession ich schlage vor, dass die Handwerker dann einfach ganz regulär die Steckdosen reparieren, die also sozusagen, die normalen Wohnungen, die schon existieren, repariert werden.
Also ich brauche übrigens, falls uns irgendwer hört, wir brauchen halt dringend einen Elektriker, weil für unsere Küche. Weil das Problem
schreibt eine Mail an podcast@zungenspitzer.de.
Genau, Thema leitet das dann weiter an mich. Nein, weil das Problem ist, hier zu Hause kann ich alles selber machen. Aber im Kabarett ist ja öffentlicher Raum. Und da muss halt ein Fachbetrieb sozusagen, was ja auch völlig in Ordnung ist, muss halt ein Fachbetrieb, ich kann ja hier einfach eine Steckdose an der Wand bauen. Also kann ich machen, aber dann, wenn es mal brennt oder so und dann Leitungsbrand, kriege ich von der Versicherung keinen Cent.
Mhm.
Und darum ist das völlig okay und deswegen machen wir das auch nicht. Und an Starkstrom traue ich mich das recht nicht ran.
Ja, dann wäre aber deine Frisur hinterher interessanter, sage ich jetzt mal.
Sagte die Scheitelbürste Tilman Lucke. So, Tilman, ich muss jetzt wirklich los.
So,
das war nämlich meine
Frau. Eine gute Nachricht gibt es doch tatsächlich noch zum Schluss, nämlich der russische Spionagewal mit dem Namen Waldimir. Er hat Norwegen
wirklich
verlassen.
Wirklich Waldimir, nicht Wladimir, Waldimir.
Ja, mit H vorne und V, HV, Waldimir. Und der hat jetzt Norwegen verlassen. Also, Happy End. Ich weiß nicht.
Also die Norweger
werden
nicht mehr.
Um den war tatsächlich irgendwas rumgeschnallt. Also, das war tatsächlich ein Spionagewal, aber
gut.
Man lernt doch immer dazu, was es alles gibt.
Schön. Schön, dass es auch ein Happy End hat.
So, vielen Dank an alle Zuhörenden. Wir melden uns nächste Woche wieder am 8.
Und wenn ihr schreiben wollt, ganz wichtig, bitte an luke@hengstmanns.de eine E-Mail oder direkt unter dieser Folge auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de kommentieren oder schreibt eine WhatsApp an 0391 40 255 40.
Ja, Und dann melden wir uns mit Folge 33 wieder, dann am 8. Juni an eurem Premierentag und an meinem zweiten Festivaltag. Ja, dann vielen Dank und bis dann. Tschüss, Sebastian.
Tschüss, Tillmann.